Deutschlandfunk. Der Abend.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Herzlich willkommen hier beim Abend im Deutschlandfunk. In den kommenden anderthalb Stunden blicken wir auf die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und Corona. Wen dürfte das überraschen, spielt dabei natürlich die Hauptrolle. Zunächst mal, bis 18 Uhr haben wir die wirtschaftlichen und auch finanzpolitischen Konsequenzen dieser Krise im Blick. Dabei schauen wir unter anderem nach Nordrhein-Westfalen. Dort hat die Landesregierung die Auszahlung der Soforthilfen an Soloselbstständige und Unternehmen gestoppt. Der Grund dafür: Kriminelle haben das Antragsverfahren offenbar manipuliert, Daten abgegriffen und so gefälschte Anträge beim Land gestellt. Und wir klären, wie die Bundesregierung dafür sorgen will, dass in Deutschland künftig genug Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Atemschutzmasken, hergestellt werden. Beginnen werden wir die Sendung aber mit einem Blick in die Wirtschaftsgeschichte, nämlich ins Jahr 1929. Damals gab es an der New Yorker Wall Street einen dramatischen Börsencrash, der unzählige Menschen in die Arbeitslosigkeit gestürzt hat. In den USA zum Beispiel schrumpfte damals die Wirtschaftsleistung um ein Drittel. Die Zahl der Arbeitslosen im Deutschen Reich stieg auf mehr als 6 Millionen. Lange ist das alles her und plötzlich doch wieder ganz nah. Die aktuelle Krise nämlich sei die schlimmste seit der großen Depression. Das gab heute der Internationale Währungsfonds bekannt, kurz bevor in der nächsten Woche die jährliche Frühjahrstagung des Fonds beginnt. Ausnahmsweise per Videokonferenz. Arthur Landwehr berichtet.
Für die Weltwirtschaft wird es ein katastrophales Jahr, so die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, kurz vor Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, das in diesem Jahr nur virtuell stattfindet. Sie rechnen damit, dass es den stärksten Einbruch seit der großen Depression vor fast 100 Jahren geben wird. Gleichzeitig aber habe sie keinen Zweifel, dass die Herausforderungen zu meistern seien. Die betroffenen Staaten würden mit aller Kraft und viel Geld gegensteuern. So seien weltweit inzwischen 8 Billionen Dollar dafür zugesagt. Vorausgesetzt, das öffentliche Leben und mit ihm die Wirtschaft springe in der zweiten Jahreshälfte wieder an, dann könne sich der Trend umdrehen und wir sähen 2021 eine Teilerholung. Aber genauso gut könne es auch weiter bergab gehen. Der IWF unterstreicht, dass ärmere Staaten und Entwicklungsländer größere Probleme hätten als die Industriestaaten. Die Gesundheitssysteme seien weniger robust und sie hätten kaum Rücklagen, um finanziell gegenzusteuern. Zudem hätten sich bereits viele Investoren zurückgezogen, was den wirtschaftlichen Druck erhöhe. In der kommenden Woche veröffentlicht der IWF seinen Weltwirtschaftsbericht mit Details für einzelne Länder und Regionen.
Der IWF rechnet durch Corona also mit der schlimmsten Krise seit der großen Depression. Arthur Landwehr berichtete. Und damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Viktor Goitka vor Ort. Herr Goitka, wir haben es gerade gehört, die Krise wiegt schwer. Neue Zahlen aus den USA zeigen, wie viele Menschen dort in dieser Woche einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben. Zuletzt waren die Zahlen ja stark angestiegen. Wie ist das dieses Mal?
Ja, diese Zahlen machen wirklich viele Menschen sprachlos. In der vergangenen Woche, das zeigen die neuen, heute veröffentlichten Zahlen, sind bei den US-Behörden 6,6 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eingegangen. Und das ist nicht zum ersten Mal so. Wenn wir mal die vergangenen 3 Wochen zusammenrechnen, dann haben insgesamt knapp 17 Millionen Menschen diese Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eingereicht. Wenn man Rechnungen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel glauben darf, dann dürfte man im April in den USA mit einer Arbeitslosenquote von 15% rechnen. Das wäre so hoch wie seit 1948 nicht mehr.
Zur Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt, da hören wir in etwa einer halben Stunde noch mehr von unserem Korrespondenten in Washington. Herr Goitka, die amerikanische Notenbank, die Fed, die versucht ja seit längerem gegenzusteuern. Jetzt wurde noch ein weiteres Programm aufgelegt. Was ist da geplant?
Mal vereinfacht gesagt, bei vielen bisherigen Programmen ging es ja um die Wall Street, also Banken, Börsianer und Co. Jetzt geht es um das, was die Amerikaner Main Street nennen, also auf Deutsch den Otto-Normalverbraucher. Dem will man helfen, und zwar indem man es Banken einfacher macht, Kredite an mittelständische Unternehmen zu geben. Da gibt es im Wesentlichen 2 Tricks der Notenbank. Einmal sagt man bei manchen Krediten: Liebe Banken, wir kaufen euch 95% dieser Kredite, die ihr an mittelständische Unternehmen geht, ab. Zweiter Trick ist, andere Kredite können die Banken bei der Notenbank sozusagen als Sicherheit hinterlegen, um Geld von der Notenbank zu bekommen, um dann wieder weitere Kredite an mittelständische Unternehmen ausgeben zu können. Das sind die Ideen der amerikanischen Notenbank Fed.
Dann lassen Sie uns den Blick nach Deutschland richten. Wie reagiert der DAX auf die Pläne aus den USA?
Das macht sich glänzend auf dem Frankfurter Parkett. 14.30 Uhr deutscher Zeit, da kam die Ankündigung der amerikanischen Notenbank und dann ist der DAX wirklich rasant gestiegen. 300 Punkte hat er in nur 2 Stunden zugelegt. Aktuell steht er 1,7% im Plus bei 10.511 Punkten.
Die Ölfördererländer der OPEC und Russland, die verhandeln ja seit dem Nachmittag über eine Kürzung der Ölfördermenge. Die Branche steht aktuell unter Druck, weil durch die Krise die Nachfrage stark zurückgegangen ist und die Preise fallen. Gibt es da schon erste Ergebnisse?
Nein, wir haben noch keine Einigung, aber auf dem Tisch liegt ein außerordentlich gewichtiger Vorschlag. Man könnte die Förderung um bis zu 20 Millionen Fass am Tag drosseln. Das ist der Vorschlag, der diskutiert wird. Ob es auch so kommt, offen.
Und dann noch ganz kurz der Blick auf Eurogold und die Rendite deutscher Staatsanleihen.
Der Euro bei $1,0935, die Feinunze Gold bei $1,681 und die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen bei -0,34%.
Viktor Goitka war das aus unserem Börsenstudio im Gespräch. Vielen Dank. Wir haben es gerade gehört, die Arbeitslosenzahlen in den USA schnellen nach oben. Für Deutschland rechnen Experten ebenfalls mit einem Anstieg. Gleichzeitig hilft aber bei uns das Instrument der Kurzarbeit, die Folgen dieser Krise einigermaßen abzufangen. Dabei zahlt der Staat für Beschäftigte, für die es in ihrem Unternehmen aktuell nicht genug Arbeit gibt, bis zu 67% des Nettolohns weiter. Davon können manche Menschen gut leben, gerade Geringverdiener, aber teilweise auch nicht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der DGB, fordert deshalb jetzt eine Aufstockung der Hilfen. Theo Geers berichtet.
So hoch waren die Zahlen noch nie. Bis einschließlich Montag haben rund 650.000 Firmen bei den Arbeitsagenturen Kurzarbeit angemeldet. Das ist fast jedes dritte Unternehmen. Ob es in diesen Firmen auch zu Kurzarbeit kommt, ist damit noch nicht gesagt. Bessert sich die Auftragslage wieder oder sollten behördliche Schließungsmaßnahmen wieder aufgehoben werden, kann auch normal weitergearbeitet bzw. wiedergearbeitet werden. Deshalb gibt es keine gesicherten Zahlen, wie viele Arbeitnehmer es trifft. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann rechnet inzwischen mit 4 Millionen Kurzarbeitern, die es erwischen dürfte. Angesichts solcher Zahlen wird auch seine Forderung immer drängender, das staatliche Kurzarbeitergeld zu erhöhen.
Wir können doch nicht nur die Rettungsschirme für die Unternehmen aufspannen, wenn wir dabei die Beschäftigten am Ende des Tages im Regen stehen lassen,
sagt Hoffmann im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. 60% beträgt das reguläre Kurzarbeitergeld. Es steigt auf 67%, wenn der oder die Betroffene Kinder hat. Zu wenig vor allem für die, die in den unteren Lohngruppen beschäftigt sind und die nicht von Tarifverträgen profitieren, die das Kurzarbeitergeld aufstocken. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Köchin in Berlin. Ihr Bleiben wird sie voll auf Kurzarbeit gesetzt, von 1.500 Euro netto nur noch 900 Euro zum Leben. Und diese Beispiele gehen in die Millionen, rechnet DGB-Chef Hoffmann vor.
Das werden die Menschen nicht schultern können, die ihre Miete zahlen müssen, die ihren Lebensunterhalt zahlen müssen, Ratenkredite fürs Auto oder für die Wohnung abbezahlen müssen. Deshalb erwarten wir von der Politik, dass das Kurzarbeitergeld auf 80% angehoben wird.
Finanzieren will Hoffmann dies aus den Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit. Denn bei den Arbeitgebern beißen die Gewerkschaften auf Granit. Rainer Hoffmann ist darüber enttäuscht. Vor 3 Wochen war er zum Krisengipfel bei Arbeitsminister Hubertus Heil. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer war auch dabei. Im Geiste der Sozialpartnerschaft, so klang es damals zumindest, verabredeten Hoffmann und Kramer damals, Möglichkeiten auszuloten, das Kurzarbeitergeld per Tarifvertrag auch in traditionellen Niedriglohnsektoren anzuheben. Doch massiver Widerstand dagegen war in Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, wo Hotels und Restaurants kaum noch Gäste zählen, schon damals absehbar. Deshalb ist der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann 3 Wochen später desillusioniert.
Wir hatten den Versuch gemacht, mit den Arbeitgebern zu einer Verständigung zu kommen, dass ein Teil der Sozialabgaben, die die Arbeitgeber zu 100% erstattet bekommen, an die Beschäftigten weitergegeben wird. Da haben sich die Arbeitgeber verweigert. Deshalb müssen wir jetzt eine gesetzliche Regelung haben, damit wir die soziale Schieflage korrigieren.
Doch so eine gesetzliche Regelung ist bislang in der Koalition nicht durchzusetzen. Gespräche darüber liefen auch heute, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Da aber nicht vorstellbar ist, dass mit Hubertus Heil ausgerechnet ein Arbeitsminister von der SPD bei der Aufstockung des Kurzarbeitergeldes im Bremserhäuschen sitzt, bremst derzeit die Union.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert also eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds. Theo Geers berichtete aus Berlin. Und wir bleiben beim Blick auf staatliche Hilfen in der Corona-Krise oder vielmehr aus das, was aus diesen Hilfen geworden ist. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die hat nämlich jetzt vorübergehend die Auszahlung der Soforthilfen an Selbstständige und Unternehmen gestoppt. Das Land hat festgestellt, dass Kriminelle die Vergabe dieser Gelder manipuliert und missbraucht haben, zum Schaden der Steuerzahler und vor allem derer, die dringend auf solche Hilfen angewiesen sind. Es ist eine Befürchtung, die viele von Anfang an geäußert haben. Wie genau dieser Betrug abgelaufen ist und wie es mit den Staatshilfen jetzt weitergeht, das sagt uns Bettina Altenkamp.
Kein Geld mehr und auch keine Anträge mehr auf Corona-Soforthilfen. Für die Unternehmen und Selbstständigen, die dringend auf das Geld vom Land angewiesen sind, eine Horrornachricht. Wann wieder Anträge gestellt werden können, ist unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul spricht von einer hochkriminellen, moralisch besonders verwerflichen Betrugsmasche.
Hintergrund sind gefälschte Internetseiten, mit deren Hilfe diverse Betrüger an Daten von Antragstellern kommen wollen. Von den Antragstellern sollen offenkundig die Daten ausgespäht werden, mit denen dann die Subventionsmittel beantragt werden können.
Und so dann eben nicht bei den Unternehmen, sondern auf den Konten der Betrüger landen. Aufgetreten sind die Angriffe seit dem vergangenen Wochenende und offenbar ziemlich professionell.
Die Fake-Seiten sehen täuschend echt aus. Bei uns ist immer NRW oder NRW.de am Ende. Und alles andere, wenn man über Suchmaschinen geht, kommt man auf falsche Seiten. Die Gefahr ist relativ groß.
Deswegen ist nun erst einmal alles auf Stopp gesetzt. Bislang hat das Land rund 3 Milliarden Euro Soforthilfen ausgezahlt. Wie viel davon an Betrüger gegangen ist, kann NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart noch nicht sagen. Klar ist, es geht um dringend benötigtes Geld für Unternehmen und Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie kaum noch oder gar nichts mehr einnehmen. Die Hilfe liegt zwischen 9.000 und 25.000 Euro, abhängig von der Zahl der Mitarbeiter. Jetzt verzögert sich alles. Und eigentlich sollte die Soforthilfe ihrem Namen gerecht werden und sofort helfen.
Alle müssen bitte Verständnis und Geduld haben, dass wir in Anbetracht der Informationen, die uns vorliegen, zunächst mal gründlich prüfen müssen, wir sicherstellen, dass die Mittel nur an die auch wirklich gehen, die sie zu Recht in Anspruch nehmen sollen.
Wann wieder Anträge gestellt werden können, wann wieder Geld fließt, alles ist noch offen. Wenn es nach Wirtschaftsminister Pinkwart geht, so schnell wie möglich. Er hofft, dass es vielleicht schon Ende nächster Woche weitergeht. Aber zunächst werden alle offenen Anträge und auch Bewilligungen intensiv überprüft, damit das Geld auch wirklich da landet, wo es hingehört.
Das Land NRW hat wegen Betrugsfällen die Auszahlung der Soforthilfen an Selbstständige und Unternehmen vorerst gestoppt. Bettina Altenkamp berichtete. Von Nordrhein-Westfalen gehen wir jetzt nach Sachsen. Dort war die Politik, vor allem die CDU, lange Zeit sehr stolz auf ihren soliden Haushalt. Auch das hat sich aber durch Corona geändert. Um den Folgen dieser Krise Herr zu werden, will Sachsen jetzt Schulden machen und dafür auch die in der Verfassung festgelegte Schuldenbremse lösen. Das hat heute der Sächsische Landtag in einer Sondersitzung beschlossen. Bastian Brandau berichtet.
Damit der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, tagt das Plenum in einem Kongresszentrum in der Nähe des Landtagsgebäudes. Die Abgeordneten sitzen an einzelnen Tischen. Nur wer spricht, nimmt seine Maske ab.
Diese Corona-Pandemie ist die größte Krise, ist die größte Gefahr für Deutschland, für Sachsen seit dem Zweiten Weltkrieg.
Erst seit Dezember ist die schwarz-grün-rote Regierung von Ministerpräsident Michael Kretschmer im Amt. Zur Bewältigung der Krise brauche Sachsen Geld, so der CDU-Politiker. Für medizinische Produkte und die Erstattung der Kita-Gebühren, für die Unterstützung von Kulturschaffenden, Vereinen und sächsischen Wirtschaftsunternehmen. Dafür will die Regierung jetzt Schulden aufnehmen. Mit einem Soforthilfeprogramm unterstützt Sachsen jetzt schon, wie andere Bundesländer, die Wirtschaft.
Mittlerweile sind um die 200 Millionen Euro für sächsische Betriebe aus unserem eigenen Programm ausgegeben worden. Richtig so, meine Damen und Herren, diejenigen, die über die letzten 30 Jahre Arbeitsplätze aufgebaut haben, eine eigene Existenz aufgebaut haben, dafür gesorgt haben, dass hier Steuern bezahlt werden, dass Sportvereine und Kulturvereine mit Sponsoring unterstützt werden, die werden jetzt unsere entschiedene Unterstützung haben.
Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD hatte das Programm gestern auf 1,1 Milliarden Euro ausgeweitet. Zuerst hatten dort nur Unternehmen mit maximal 10 Mitarbeitenden die zinsgünstigen Kredite bis zu 100.000 Euro beantragen können. Nun können auch Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitenden die Hilfen beantragen. Doch noch immer gibt es Kritik von Wirtschaftsverbänden und Handwerkskammern. Sachsen lasse Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden hängen. Mittelständische Unternehmen prägen die sächsische Wirtschaft. Eine weitere Kritik aus der Wirtschaft und auch aus der rechtsextremen AfD richtet sich an die Art der Unterstützung.
Die Unternehmen warten bis heute auf echte Zuschüsse und nicht nur auf Kredite.
Der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban nutzt die Debatte für eine Abrechnung mit der Regierung und ihren Maßnahmen. Die AfD trägt heute aber die Entscheidung mit, die Schuldenbremse zur Corona-Hilfe auszusetzen, wofür eine Zweidrittelmehrheit im Landtag notwendig ist. Um für diese Entscheidung nicht auf die Stimmen der AfD angewiesen zu sein, hatten sich die Regierungsfraktionen vorher mit der Linken verständigt. Linken-Fraktionsvorsitzender Rico Gebhardt weist auf die Auswirkungen der Krise für Geringverdienende hin, zu denen in Sachsen auch viele Solo-Selbstständige gehören.
Dass Menschen von der Hand in den Mund leben müssen, keine Ersparnisse haben, keine Sicherheiten besitzen für ihr eigenes Aus- und Einkommen und trotzdem dafür sorgen, dass viele Menschen ein angenehmes Leben führen können.
Nach der Zustimmung des Landtags darf die sächsische Staatsregierung nun bis 2022 Schulden in Höhe bis zu 6 Milliarden Euro aufnehmen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Der Weg der Neuverschuldung falle ihm nicht leicht, sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann von der CDU.
Doch uns allen ist klar, dass es keine vernünftige Alternative gibt, wenn wir die Zukunft unseres Landes und ihrer Menschen im Blick haben.
Bastian Brandau berichtete aus Sachsen, wo die Landesregierung jetzt die Schuldenbremse gelockert hat, um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Neben der Frage, wie man die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise in den Griff bekommt, wird auch eine andere Frage immer wichtiger, nämlich wie man es schafft, die Wirtschaft nach all den Einschränkungen wieder ans Laufen zu bringen. Ob und wie die Kontraktregeln gelockert werden könnten, darüber sprechen wir kurz nach 18 Uhr noch einmal genauer. Klar ist aber auch, damit das gelingt, braucht es auf jeden Fall mehr Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Atemmasken. Wie Deutschland es schaffen will, diese binnen kürzester Zeit nun massenhaft zu produzieren, das kann uns Gudula Geuter erklären.
Der Bedarf allein an Schutzmasken gehe in die Milliarden, rechnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittag vor.
Für das Gesundheitswesen gehen wir für einen Jahresbedarf in dieser Situation der Corona-Epidemie aus von bis zu 450 Millionen FFP2-Masken und 1 Milliarde OP-Masken, also die Mund-Nasen-Schutzmasken, die medizinischen. Und als dritter Bereich ist dann natürlich der Alltagsbereich mit der Frage der Alltagsmasken.
Beim Versuch, sie auf dem Weltmarkt zu besorgen, steht Deutschland in scharfer internationaler Konkurrenz. Zusätzlich zum im März eingerichteten Arbeitsstab Beschaffung hat die Bundesregierung deshalb heute einen Arbeitsstab Produktion und Produktionskapazitäten eingesetzt. Denn, so Peter Altmaier,
wir stellen fest, dass in den letzten Jahrzehnten die Produktion dieser Ausrüstungsgegenstände in vielen Bereichen nach Asien verlagert worden ist, dass auch dort, wo Komponenten in Deutschland hergestellt werden, zum Teil die Fertigung in Asien stattfindet. Und wir haben uns vorgenommen, ein Stück weit unabhängiger zu werden.
Dabei gibt es schon bisher durchaus deutsche Unternehmen, die auch die hochwertigen FFP2-Masken herstellen. Etwa der Lübecker Produzent Dräger, der nach eigenen Angaben vor allem in Schweden und Südafrika produziert. Die Firma Moldex aus Baden-Württemberg könne weiterhin mehrere 10.000 FFP-Masken pro Woche liefern, zitiert Tagesschau Online. Das aber ist die Ausnahme. Ihm sei klar, betonte der Bundeswirtschaftsminister, dass Unternehmen bestimmte Bedingungen für die heimische Produktion bräuchten.
Wir wissen, dass Verlässlichkeit von einer hohen Bedeutung ist für diejenigen Unternehmen, die bereit sind, Investitionen zu tätigen. Dass sie wissen müssen, dass sie für ihre Masken, für ihre Wirkstoffe, für ihre Impfstoffe auch in den nächsten Jahren Abnehmer finden. Es wird darum gehen, dass wir Investitionsbedingungen verbessern.
Es geht also auch um staatliche Abnahmegarantien für Unternehmen und um Fördermittel. Neben Masken sollen Investitionen in die Produktion von Schutzausrüstungen allgemein gefördert werden, daneben aber auch Testausstattungen und Wirkstoffe. Die Programme sollen hier erst noch erarbeitet werden. Etwas konkreter wurde es dagegen schon in einem Punkt. Die hochwertigen FFP-Masken werden aus bestimmten feinen, mehrschichtigen Fliesen gefertigt. Und dieser Grundstoff ist knapp. Schon am Montag hatte der Corona-Ausschuss des Kabinetts dafür Förderungen in den Raum gestellt.
Und wir haben seitens des Bundesministeriums für Gesundheit in einer ersten kleineren Ausschreibung auch das Angebot gemacht an Unternehmen, die hier in Deutschland Produktion starten, die uns zum ersten Mal beliefern bis Mitte August, dass sie dann einen Vertrag kriegen können bis Ende 2021. Die Frist dafür ist Dienstagabend abgelaufen für diese Ausschreibung. Wir haben weit über 100 Angebote, die auch auf den ersten Blick zuschlagsfähig erscheinen,
berichtete Gesundheitsminister Spahn. Staatliche Abnahmegarantien sind hier besonders wichtig. So weist Manfred Behres vom Bundesverband Medizintechnologie gegenüber der Tagesschau darauf hin, dass faire Preise längerfristig gewährleistet werden müssten, damit sich Produzenten halten könnten. Denn die niedrigen Arbeitskosten asiatischer Hersteller könnten in Europa nicht erreicht werden.
Gudula Geuter war das aus Berlin. Dass Atemschutzmasken plötzlich weltweit gefragt sind, das verschafft nicht nur Textilherstellern bei uns in Deutschland neue Chancen, sondern auch in anderen Ländern. Da freuen sich Hersteller über den plötzlichen Nachfrageschub. Der Ort Banovce zum Beispiel in der Westslowakei. Der war zu kommunistischen Zeiten ein Zentrum der Textilindustrie. Zuletzt aber standen einige große Firmen da sogar kurz vor der Pleite. Für diese Unternehmen ist die aktuelle Krise vor allem ein Hoffnungsschimmer, wie Peter Lange herausgefunden hat.
Es war eine seiner letzten Dienstreisen als Ministerpräsident. Am 17. März, drei Tage vor seiner Demission, fuhr Peter Pellegrini nach Banovce in die Westslowakei, um eine Erfolgsgeschichte zu feiern. Ich danke diesen Frauen sehr, die Masken nähen und dabei sogar in verlängerten Schichten arbeiten. Ich hoffe, dass sie gesund bleiben und genug Energie haben, um durchzuhalten. Denn in diesen Tagen schauen viele Slowaken nach Banovce, auf diesen Betrieb hier. Der Betrieb, den er meinte, ist die Sornica Banko Fashion, der übrig gebliebene Rest einer der größten Textilfabriken der Slowakei. Das Unternehmen stand Anfang des Jahres hochverschuldet am Rand des Abgrunds. Als die Corona-Krise begann und überall nach Schutzmasken gerufen wurde, reagierte die Firmenleitung. Sie bot der Regierung an, die gewünschten Masken zu liefern, und die Regierung akzeptierte. Die Produktion umzustellen war eine Sache von drei Tagen, Start 11. März. Am wichtigsten war, das benötigte Material zu besorgen, erinnert sich Igor Mauksch, der Direktor der Sornica. Denn das sind keine Einwegmasken, es sind hochwirksame antibakterielle Masken. Sie haben integrierte Silberfäden und vertragen es, mit 30 Grad 200 Mal gewaschen zu werden, nach unserem Zertifikat. Wenige Tage später erhielt Sornica vom slowakischen Staat einen ersten Auftrag über 650.000 Schutzmasken, Auftragswert rund 1,7 Millionen Euro. Kurz darauf ein zweiter Auftrag, 500.000 Masken für 1,35 Millionen. Am 17. März, gerade mal eine Woche nach der Umstellung, wurden die ersten 20.000 Stück geliefert. Anlass für Peter Pellegrini, den noch amtierenden Ministerpräsidenten, zu dem erwähnten Trip nach Banovce. Eine gute Nachricht ist, dass sich jetzt auch der Nachbarbetrieb hier anschließen wird. Dort stehen weitere 500 Beschäftigte bereit, um Masken zu nähen. Dadurch wird die Kapazität deutlich erhöht. Der Nachbarbetrieb ist eine Tochterfirma des Passauer Textilherstellers Eterna. Die hat vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie täglich 6.000 Hemden für das deutsche Mutterunternehmen produziert. Weil aber abzusehen war, dass der Absatz einbrechen würde, hat sie das Angebot von Sornica angenommen und ist ebenfalls in den Markt für Schutzmasken eingestiegen. In den ersten Tagen nach der Umstellung haben wir rund 12.000 Stück produziert, sagt Marek Holubek, der Geschäftsführer von Eterna in der Slowakei. Jetzt, nach wenigen Wochen, bewegen wir uns bei 40.000 Masken täglich. Hauptabnehmer ist die Sornica, die die Schutzmasken an die Behörde für die staatlichen Reserven der Slowakei weiterliefert. Ein Teil geht inzwischen auch an die Mutterfirma. Vor einigen Tagen haben wir auch mit der Herstellung von Masken für Eterna Passau begonnen. Wir nähen für sie Masken aus Baumwolle, aber auch aus FFP3-Material. Bis jetzt haben wir 50.000 Stück geliefert. Allein die Aufträge der Regierung in Bratislava verschaffen Sornica und Eterna in Banovce genügend Arbeit bis Mitte Mai. Inzwischen gibt es Bestellungen slowakischer Firmen und außerdem Interessenten aus China und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es sieht ganz danach aus, dass sich die Beschäftigten der beiden Textilbetriebe in der Westslowakei über ihre Zukunft erst einmal keine Sorgen machen müssen.
Peter Lange berichtete, und mit diesem Beitrag endet für heute unsere Wirtschaftsstrecke. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Frage, wann können die Kontaktsperren bei uns in Deutschland wieder gelockert werden? Außerdem ein Blick auf die Beratungen der Euro-Finanzminister.